Der Ausdruck unter drei bezeichnet im journalistischen Jargon im deutschsprachigen Raum, dass eine Aussage gegenüber einem Journalisten von diesem nur als Hintergrundinformation verwendet werden darf. Das Geäußerte ist vertraulich. Der Journalist darf die Information daher weder zitieren, noch deren Urheber preisgeben. Häufig wird eine solche Aussage auch als off the record bezeichnet. Unter drei. Mit Christina Doregum, Anna Maria Mühe und Jasna Fritzi Bauer.
Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Unter Drei. Heute möchten wir euch unser Konzept für die zweite Staffel vorstellen. Und zwar, also es ist wirklich eigentlich auch kein Konzept. Wir haben uns überlegt, dass wir unsere Runde öffnen wollen für Gäste. Das bedeutet, wenn einer von uns fehlt, schickt der uns anderen einen Gast vorbei. Und dieser Gast ist heute geschickt worden von Frau Anna-Maria Mühe, die leider verhindert ist, weil sie arbeiten muss. Und wir sprechen von niemand Geringerem als Frau Dr. Elena Gruschka.
Hallo, ich grüße Sie, hallo.
Herzlich willkommen, und außerdem sitzt neben mir meine bezaubernde Kollegin und Freundin Christina Dorego.
Und Freundin.
Jetzt ab Staffel 2 bist du auch meine Freundin.
Oh Mann, danke, endlich. Ja. Ich wurde auch darauf angesprochen, dass ich darauf beharrt habe. Offensichtlich habe ich da einen Komplex.
Okay, also um das nochmal klarzustellen, Christina ist vor allem meine Freundin und nicht meine Kollegin, weil wir haben ja auch noch nie miteinander gearbeitet. Also.
Und ich, Jasna?
Du bist mein Leben.
Dankeschön. Und bei mir, du bist mein Life-Coach.
Ja. Absolut. Also, wie gesagt, wir öffnen unsere Runde. Wir werden trotzdem immer drei Personen bleiben. Das bedeutet aber nicht, dass die Unter-Drei-Grundkonstellation nie wieder stattfinden wird. Aber immer wenn einer von uns verhindert ist, wird jetzt ein Gast geschickt werden. Und das werden, glaube ich, gute Überraschungen für euch und uns sein. Und jetzt übergebe ich sofort an meine bezaubernde Freundin, Christina Dorego.
Danke, Jasna, das war eine wundervolle Einleitung an dieser Stelle. Herzlichen Dank. Wir freuen uns tatsächlich sehr, dass Elena heute da ist, weil Elena ist nicht nur die Queen of Podcasts und Weinkönigin, Schönheitschirurgin und sowieso Expertin für alles, was es auf der Welt gibt, sondern sie ist auch eigentlich ursprünglich mal gewesen unsere Partyfreundin.
Wow. Wieso denn ursprünglich mal gewesen?
Naja,
was soll
nee.
Das denn heißen?
Also als wir noch,
ich bin doch noch.
Du bist noch unsere Partyfreundin. Aber du bist eben auch TV- und Kino- und Werbeproduzentin. Kann man das so sagen?
Ja, ich würde tatsächlich sagen, ich bin Producerin. Das ist irgendwie für mich noch ein großer Unterschied, den ich gerne auch erkläre, weil das weiß
das
niemand. Das wisst ihr ja auch.
Wir wissen es offensichtlich. Das erklärst du aber gleich erst. Nach dem 17 Minuten Intro, was wir vorbereitet haben.
Okay.
Okay, weil nämlich Anna hat natürlich eine konforme Übergabe vorbereitet und hat uns einen Zettel mitgegeben mit Informationen zu deiner Person. Das würde ich jetzt gerne mal kurz vorlesen. Elena Gruschka ist eine sehr inspirierende und moderne Frau im besten Sinne. Nach dem Motto, selbst ist die Frau lebend, ist sie neben ihrer extrem erfolgreichen Tätigkeit als Podcasterin auch Producerin. Ich hatte das Glück, sie 2007 bei gemeinsamen Dreharbeiten kennenzulernen und bin fast ein bisschen neidisch, jetzt nicht dabei sein zu können. Elena ist ein Garant dafür, eine gute Zeit zusammen haben zu können. Das verbindet uns alle vier. Wir schaffen es, uns es schön zu machen, immer. Das hat sie aber schon schön gemacht.
Schön, oder?
Boah, das ist alles gelogen. Nein, das finde ich wirklich ganz süß und das stimmt alles.
Ja, warte kurz.
Milo!
Entschuldigung, mein Hund hat gerade irgendwelche Dinge draußen gesehen. Es ist so, dass Anna uns ein paar Fragen mitgegeben hat, von denen sie sich wünscht, dass wir diese heute mit dir im Podcast besprechen.
Ja, bitteschön. Was hier klackert, ist übrigens eine Wodka-Soda.
Ja, und Elena hat uns hier Getränke bereitet. Kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, auf die Getränke. Wollen wir beginnen mit einer ersten Frage von Frau Mühe, oder?
Nee, ich würde jetzt tatsächlich gerne erstmal, damit ich selbst auch was lerne mit dem Producer.
Ja, und erklär doch mal, was ist der Unterschied zwischen Producer und Produzent?
Also der Produzent ist dem Producer überstellt. Also der Produzent ist derjenige, der wirklich das Geld heranschafft und auch verantwortet und im schlimmsten Fall eben auch dafür haftet mit seinem eigenen Geld, mit seinem eigenen Taschengeld, muss er dann, wenn man das Budget überzieht, haften. Das heißt, der ist derjenige, der die Förderung beantragt oder eben mit dem Sender den Vertrag schließt. Und der Producer ist dann quasi derjenige, der, also ich musste noch nie, wenn das Budget überzogen wurde, irgendwie selber was bezahlen. So, ne? Also ich bin dann zum Beispiel im Quirinberg von Wiedemann und Berg, bin ich dann unterstellt. Das heißt, wenn es schief geht, muss Quirin bezahlen. Es gibt natürlich geil, trotzdem steht, aber in meinem, ja, es ist tatsächlich geil. Also ich bin trotzdem dazu verpflichtet, zu versuchen, das Budget einzuhalten. Nein, ein guter Producer, sonst wird er natürlich auch nicht nochmal angestellt oder angeheuert. Der muss natürlich dafür sorgen, dass alles im Budget bleibt. Und es ist schon meine Verantwortung zu gucken, dass wenn Dinge aus dem Ruder laufen, wenn der Regisseur zum Beispiel einen Hubschrauber haben will oder 18 Pferde, die Ballett tanzen oder sowas, dass man sagt, das geht leider nicht, weil das ist zu teuer. Das heißt, man muss schon gucken, dass das, was im Drehbuch steht, eingehalten wird. Aber am Ende des Tages hafte ich nicht mit meinem eigenen Hintern dafür.
Da hast du dich schön aus der Affäre gezogen sozusagen.
Ja, und der Produzent hat meistens, also wenn das jetzt, kommt darauf an, was das für eine Firma ist, aber bei großen Firmen, dann hat der Produzent meistens mehrere Projekte und hat dann einzelne Producer auf den Projekten drauf. Und es ist immer so ein bisschen die Frage, und deswegen liebe ich diesen Job auch so, weil der sehr nach den Stärken von einem ausgelegt werden kann. Ist man mehr so auf der Geldseite und auf der Geschäftsseite oder ist man mehr auf der künstlerischen Seite? Und man muss schon beides irgendwie können, aber mein Ding ist es tatsächlich eher, mich sehr, sehr gut mit den, manchmal ein bisschen zu gut, mit den Regisseuren zu verstehen. Und deren Vision auch im Sinne der Produktion durchzubringen. Ja. Und eigentlich geht es bei mir darum, dass ich dafür sorge, dass alle den gleichen Film machen. Weil wenn man sich Sachen so vorstellt, jeder stellt sich Sachen anders vor, so ein Drehbuch, ne, wie man das lesen kann und sowas, dass am Schluss nicht irgendwas bei rauskommt, wo man denkt, das habe ich jetzt aber nicht gewusst. Das ist ja rosa. So, und darum geht es eigentlich, zu kommunizieren zwischen allen Parteien, das heißt Sender, Produktion, künstlerischer Seite, dass alle glücklich sind. Und das ist meine Stärke als Life-Coach.
Das muss ich wirklich sagen, das ist deine Stärke, weil wir sind ja nicht nur miteinander befreundet und haben schöne Mallorca-Urlaube zusammen verbracht. Wir haben auch
der
schlimmsten Dreharbeiten ever durchgemacht. Wir hatten mal einen total verhexten Dreh, wo so ziemlich alles schiefgegangen ist, was schiefgehen konnte. Was ich sehr beeindruckend fand, war, wie souverän und gut gelaunt du geblieben bist. War das Fassade, damit ich souverän und gut gelaunt bleibe, oder hast du dann einfach im Laufe der Jahre gelernt,
fake as fucking bitch zu sein?
Das wäre meine Frage gewesen.
Naja, bei dem Projekt, ich weiß, worauf du hinaus willst, Rosina, wir sagen natürlich nicht, was das war. Da musste man sagen, da lag der Fischding vom Kopf, wie man so schön sagt. Das war einfach, das Drehbuch war scheiße. Beziehungsweise war noch nicht fertig, als wir angefangen haben zu drehen. Und das ist immer so ein Problem. Und deswegen war das von Anfang an irgendwie so ein bisschen einfach klar, das kann nicht gut gehen.
danke, dass du mich da reingeholt hast.
Ja, aber wir hatten auch eine gute Zeit.
Wir hatten eine mega Spaß. Zeit. Ich habe Spaß gehabt. So, alles gut.
Nee, also ich grundsätzlich finde ich, man muss immer gute Laune haben. Also es bringt ja dann auch nichts. Wenn es schon scheiße ist, dann ist es ja auch noch schlimm, gute Laune zu haben. Aber tatsächlich versuche ich gerade auch bei den Schauspielern. Und da hilft es auch, dass ich auch selber mal gespielt habe. Ja. Ne? Also ich habe ja auch schon sehr viel zum Beispiel bei Fuck You Goethe 3.
Einen wahnsinnig tollen Auftritt. Also falls ihr es noch nicht gesehen habt, Leute, guckt euch bitte den Anfang von
bitte.
Fuck You Goethe 3.
Oder die neue, was ist das, T-Mobile-Werbung? Das spielst du
T-Mobile, auch genau, und Freddy Lau. Dann habe ich auch mitgespielt, ich mache jetzt Werbung für mich selber. Mängelexemplar und bei zwei im falschen Film, wie bei verschiedenen Ulm-TV-Folgen. Nee, aber deswegen weiß ich tatsächlich auch,
wir sind die einzigen von dieser Unter-3-Kombination hier, die auch schon zusammen gespielt haben.
Ihr Wann zwei? Denn?
Ja, bei Jerks.
Hat mir eine Szene
zu. Na klar, zusammen? In Weiß dieser Wasserschule, mehr. Mann.
Der Wasserschule.
In dieser Wasserschule.
Das ist so geil, dass ich mich daran nicht erinnern kann.
Du bist halt doch an der Rezeption.
Da saßt du aber nur. Da hat
nee, da stand nee. Ich immer nur hinter Christian. Okay.
Gut, hatten wir und wir sind Sex, hatten wir Liebesszenen.
Nein, hatten wir. Wir sind auch die einzigen, die mal zusammen gearbeitet haben. Also, und du hast mit Anna hat mit Elena gearbeitet und ich habe mit Elena gearbeitet als Producerin. Was bedeutet, Elena schleppt immer ihre Freunde mit zum Dreh. Nein, das stimmt,
doch.
Aber nur, es macht es sehr bedacht und da muss ich ihr mal ein Kompliment an dieser Stelle aussprechen. Elena ist wirklich eine sehr gute Producerin und wenn sie Leute wie uns engagiert oder uns sich stark macht dafür, ist das wirklich nur, weil sie denkt, dass wir gut da reinpassen. Elena besetzt jetzt nicht einmal so Film mit 80 von ihren Freunden. Sie schämt und fängt euch richtig scheiße, aber ich hatte Bock mit euch. Ja, unser Deal war ja bei Jerks, dass ich nicht drehe, wenn du nicht am Set bist.
Ja, das auch,
das haben wir auch durchgezogen.
Absolut. Geil. Das passt ganz gut zu einer der Fragen, die Anna sich wünscht, dass wir sie dir stellen. Und zwar in deiner Rolle als Producerin, was geht dir richtig auf den Sack bei Schauspielern? Das finde ich eine gute Frage.
Mir geht Weinerlichkeit einfach wahnsinnig auf den Sack. Also grundsätzlich, also ich finde Schauspieler, die sich, okay, es könnte jetzt ganz lang und ich versuche mich kurz zu halten und nicht zu gehässig zu werden, ja? Weil bei euch, ihr habt das beide nicht.
Wow.
Nee, wirklich nicht. Aber es gibt tatsächlich Schauspieler und ich verstehe es auf eine Art. Also stell dir mal vor, eine Schauspielerin, die ganz lange nicht gedreht hat und die kriegt plötzlich 3 Drehtage bei Rote Rosen. Ja. Ja? Also wir machen mal so ein kleines Gedankenspiel. Und die kriegt dann das Buch und dann sagt sie, oh nee, sie möchte noch ganz viel über ihre Rolle reden. Und sie ruft den Regisseur an, dann ruft sie die Producerin an, dann will sie eine eigene Maskenbildnerin haben. Also es gibt manchmal so sich wichtig machen, wirklich an der falschen Stelle. Und ich meine nicht, dass sich Schauspieler nicht einbringen sollen, zum Beispiel die Figur richtig gut vorzubereiten und richtig gut zu entwickeln. Das macht ja auch zum Beispiel Anna Mühe immer wahnsinnig doll und gewissenhaft. Ja. Bei euch, wir machen das sicherlich auch, aber Anna hat ja manchmal so Historiensachen oder Beate Zschäpe oder sowas, wo man wirklich da richtig doll und krass reingehen muss. Und das sollen Schauspieler bitte sehr, sehr gerne machen. Aber an manchen Stellen hat man im Gefühl, das ist so eine Art von, jetzt bin ich auch endlich mal dran, jetzt habe ich diese 3 Drehtage im Jahr und jetzt möchte ich bitte auch am Buch mitschreiben. Und das ist tatsächlich wahnsinnig anstrengend. Ansonsten habe ich aber auch einfach Verständnis dafür, dass das einfach ein sehr, sehr komischer Beruf ist. So. Und deswegen habe ich, glaube ich, nerven mich Schauspieler nicht so doll, weil ich einfach weiß, wie schlimm das ist, vor der Kamera zu stehen und alle glotzen einen an und dann muss man auf Kommando plötzlich diese Gefühle spielen, hat 8 Stunden gewartet und 1000 Leberwurstbrote beim Catering gegessen. Und dann hat man aber plötzlich irgendwie diesen Auftritt. Also es ist schon auch ein anstrengender Beruf. So. Ja. Aber Schauspieler nerven auch richtig doll.
Finde ich auch. Ja. Ich finde Schauspieler auch richtig nervig, auch. Ganz oft.
Ich auch. Aber ich habe komischerweise nur Schauspielerfreunde, deswegen. Also so schlimm kann es auch nicht sein.
So schlimm kann es nicht sein. Ich nerv mich auch selber manchmal als Schauspieler, wie ich denen gesagt habe, du bist auch irgendwie ein bisschen.
Aber was war so nervig, was du mal so gemacht hast, wo du dachtest, oh Gott, wer bin ich? Was?
Ich habe mal was ganz Schlimmes gemacht, da habe ich wirklich, das war aber auch ein Dreh, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, wo ich so, das war ein Dreh, da ist echt alles auch so schief gelaufen, es war super anstrengend, ich musste immer als Erste in die Maske, es hat 100 Jahre alles gedauert, es war immer als Erste am Set, aber nie war irgendjemand anderes da, ich wurde immer total gehetzt und gestresst und es gab einen Tag, wo ich halt zu spät abgeholt wurde, ich stand alleine an einem Bahnhof in der Stadt, in der ich mich nicht auskannte und habe gewartet, hatte keine Nummer vom Fahrer, nichts, er kam 20 Minuten zu spät. Dann hat er mich da zum Set gefahren, also zur Base, zu der Station, wo wir unsere Trailer sind und das Catering und so. Und dann kam der eine Setrunner zu mir und meint, du musst jetzt sofort in die Maske. Und ich so, mein Freund, ich muss jetzt gar nichts.
Ja,
ich gehe jetzt halt zum Catering und hol mir einen Kaffee.
Das verstehe ich
zum Dein Beispiel. Fahrer hat mich 20 Minuten zu spät abgeholt.
Verstehe
und der
ich.
Hat dann gesagt, doch, du musst. Habe ich gesagt, so, ich muss jetzt gar nichts. Und habe dann so richtig mies eklig so überlegt, ich lasse mir meine Verträge immer schicken. Deshalb weiß ich, was da drin steht.
Das ist super.
Und dann habe ich ja gesagt, so, ihr habt heute schon 5-mal Vertragsbruch begangen. Das bedeutet, ich kann nach Hause gehen. Und dann meinte er so richtig asozial, ich schäme mich auch so dafür.
Nee.
Dann meinte ich zu ihm, und du kannst jetzt überlegen, ob du entscheiden willst, dass du allen sagst, dass ich wegen dir nach Hause gegangen bin und weil ihr heute 5 meinen Vertrag gebrochen habt.
Nee.
Und deshalb
hole
ich mir jetzt meinen Kaffee
ich find's auch
und
nicht
gehe
schlimm,
dann in die Maske.
Aber nee, ich finde es echt geil.
Das hat so genervt.
Weißt du, was ich in dem Moment gemacht hätte als Produzent? Ich wäre hingegangen, hätte abgeschickt. Also,
geil, Alter.
Ja, nein, aber es ist doch so, man erwartet auch Professionalität auf beiden Seiten.
Ja, ich fand es einfach so respektlos in dem Moment. Weißt du, ich bin nicht der Höhergestellte und der Geile, sondern da ist jemand, ich sag so, Freund, wir sind hier irgendwie zu spät angekommen. Ich habe da rumgestanden, ich wusste nicht, wo ich hin soll. Eins meines Vertrages ist das alles. Nee, und dann mich, dann aber doch, du musst, wo ich so denke, ey, du.
Oh Mann,
geht halt nicht. Das ist einfach respektlos. So. Ja, das war mein super Art Moment.
Glaubt ihr, dass wenn du ein Typ gewesen wärst, das eine andere Nummer wäre?
Weiß ich nicht. Ich glaube, die waren alle super aufgeregt und da lief halt sozusagen alles schief die ganze Zeit. Und deshalb war da eh so eine intense Tension sozusagen am Set.
Ja, man kann auch nicht, also ich weiß auch nicht, man kann ja auch nicht alles auf gendern.
Gender. Nee, das meine ich nicht, aber ich merke, ich habe jetzt aktuell gerade so Geschichten am Laufen, wo ich so merke, krass, irgendwie die Männer nehmen sich mal wieder extrem viel raus und sind sehr frech und ich traue mich immer nicht frech zu sein, beziehungsweise ich habe auch mal solche Ausbrüche wie Jasna gerade.
Das ist ja einfach richtig berechtigt gewesen.
Na klar, aber hast du das Gefühl, dass wenn Frauen, also du in deiner Funktion als Producerin, wenn Frauen sozusagen so einen Ausraster vor dir hätten, den Schauspieler manchmal haben, dass du es anders bewertest, als wenn es ein Mann wäre?
Aber ich bin auch wirklich die Falsche bei diesem Gender-Ding, weil ich wahnsinnig privilegiert bin durch meine Upbringing, durch zwei Brüder und Christian Ulm und quasi Lebensweg.
Aber du bekommst ja viel mit und Anna hat hier zum Beispiel auch eine Frage formuliert. Erwartest du mehr Zusammenhalt unter Frauen in unserem Business oder sind wir auf einem guten Weg?
Auch bin ich tatsächlich auch die Falsche, weil ich immer guten Zusammenhalt habe mit den Frauen.
Das stimmt,
also es gibt manchmal lustigerweise in höheren Positionen, grundsätzlich bei Institutionen, also was wie Sender und sowas, ne? Also es gibt auf jeden Fall immer mal wieder Positionen, wo es mit den Frauen nicht schlimmer ist als mit den Männern, aber genauso schlimm, weil die dann eben so männliche Attribute mit sich bringen und dann so eine gewisse Härte an den Tag bringen. Aber ich habe grundsätzlich auch mit ganz vielen Senderchefinnen, Produzentinnen und sowas einfach ein wahnsinnig gutes Verhältnis. Bei Frauen habe ich manchmal im Gefühl, dass die so ein bisschen mehr bei der Sache sind und es geht weniger um Ego und um so Seitengeräusche und deswegen ist es manchmal einfacher. Bei Männern geht es manchmal auch dann doch um Schwanzvergleich. So.
Ja, wobei man auch dazu sagen muss, was du mitbringst, ist zum einen, was wie Anna schon gesagt hat, du bist eine sehr taffe Frau im wahrsten Sinne des Wortes. Du siehst geil
sehr festes
aus.
Bindegewebe,
du hast super Bindegewebe. Du hast tipptopp Haare, immer gut gestylt. Du bringst ganz viel mit, was finde ich in erster, wenn man dich jetzt sehen würde, würde man denken so, wow, okay, die ist einfach so selbstbewusst. Das könnte viele andere Frauen abschrecken oder einschüchtern. Aber was du immer wieder schaffst, ist, Frauen ein gutes Gefühl zu geben. Und ist das vielleicht auch warum, also kann ich mir vorstellen, dass das der Grund ist, warum du so positive Erfahrungen machst, weil du gibst viel Raum.
Ja,
du
nimmst ich würde allerdings auch sagen, ich gebe Menschen, also ich versuche das, ich mache da keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen irgendwie. Mhm. Also ich versuche, zu Männern kann man manchmal ein bisschen gemeiner sein, das ist dann einfach ein bisschen witziger so, aber ja.
Ich glaube aber, dass der Unterschied ist, also für uns aus unserer Position als Schauspielerin, die mit dir gearbeitet haben, als Producerin, die du auch unsere Freundin bist, das wäre vielleicht ein bisschen anders, wenn wir uns vorher nicht gekannt hätten oder nicht befreundet wären, hat man natürlich ein anderes Gefühl, weil man jemanden, eine Frau an seiner Seite hat, die einen unterstützt und die hinter einem steht. Ja. Und das fehlt natürlich oft. Oder überhaupt, dass ein Producer so da ist, das ist jetzt natürlich zu viel dringend.
Nachbesprechung viel macht auch.
Viel
Nachbereitung.
Nee, aber dass man den so kennt, die Producer so kennt, wie man dich kennt. Aber das ist natürlich auch der also aus dem Grunde, dass wir befreundet sind. Was ja aber total toll ist für das Arbeiten, was wir dann
ja, ich meine, wir verbringen so viel Zeit am Set und bei Drehs, dass man das doch dann irgendwie auch schön haben will.
Ja, ich finde es irgendwie gut, wenn man auch mit seinen Freunden ein bisschen in der Arbeit Zeit verbringen kann. Bei der Arbeit, ja, nicht in der Arbeit.
Manchmal schon, aber ich habe auch tatsächlich Freunde, die auch beim Film sind.
Wirklich?
Ich niemals bearbeiten, nee, niemals zusammenarbeiten würde.
Ja.
Es gibt so Leute, also ich wirklich sage so, nee, das
ist sag mal Namen. Anna-Maria Mühe.
Anna fragt tatsächlich auch, musst du manchmal lauter sein als andere, um gehört zu werden, weil du eine Frau bist und im Filmbereich eine Chefposition hast?
Ich bin tatsächlich per se eher ein sehr lauter Mensch. Also ich habe immer eher das Gefühl, nee, also ich habe tatsächlich immer im Gefühl, also es ist gar nicht auf meine Arbeit bezogen, sondern so grundsätzlich wäre ich gerne manchmal ein bisschen sanfter und ein bisschen leiser. Also das ist auch nicht, nee, habe ich gar nicht, nee.
Ja, aber dein Job bringt doch mit sich, dass du dich so durchsetzen musst und ein bisschen lauter sein musst als andere, oder? Gibt es viele Frauen auf Producer-Positionen?
Inzwischen ja. Also es hat sich aber sowieso sehr geändert. Ich meine, ich mache das ja auch schon wirklich lange und habe auch sehr früh angefangen. Und es
vor wie vielen Jahren hast du das begonnen?
Vor dem Krieg. Also vor 1931
sozusagen.
Nach dem Ersten Weltkrieg. Vor dem
Zweiten. 1990.
Nein, ich mache das jetzt seit fast 20 Jahren und es hat sich insofern geändert, dass ich früher schon immer dann doch auf weiter Flur die einzige Frau war. Mhm. In so Runden und dann auch noch eine junge Frau, also so mit Mitte, Ende 20 und dann Herstellungsleitung, Produktionsleitung, Regie, Regieassistent, Szenenbildner, natürlich Kostüm und Maske sind dann oft weiblich gewesen, aber die waren bei den ersten Besprechungen gar nicht dabei, dann Aufnahmeleitung, die ganzen Leute, ich war sehr, 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 sehr häufig die einzige Frau. Das war halt einfach so. Das hat man nicht hinterfragt. Und das ist mir dann irgendwann später einfach aufgefallen. So, okay, woran liegt das? Dann ist es natürlich auch eine Alterssache, wenn man jung ist, finde ich. Und ein hübsches, junges Ding, wie ich das gewesen bin. Und jetzt keine Diskriminierung erfahren hat in dem Sinne, dann man hat da nicht so ein Gefühl für, weil man es halt nicht selber nicht erlebt hat. Und vieles ist natürlich auch ein Vorteil, dass man eine Frau ist, so gerade wenn man irgendwie gut drauf und schlau und jung und witzig und frech ist. Und das habe ich dann irgendwie erst hinterher gemerkt. Aber inzwischen gibt es viele Producerinnen, es gibt auch echt Regisseurinnen, viele, also ich habe inzwischen mit vielen Frauen gearbeitet, wobei Regie ist doch auch eher immer noch so ein Männerding, auf jeden Fall.
Das heißt, also dir ist nie was Blödes passiert, wenn du die einzige Frau am Dings warst. Nee. So, dann noch eine andere Frage, die mir gerade ins Gedächtnis kam. Du besetzt ja auch oft oder hast Einfluss auf Besetzung. Ja,
ich mache ganz viel Casting. Also Casting ist auch so einer meiner Stärken und das ist auch so eine Sache, die man so als Producer halt entweder mehr oder weniger machen kann. Aber ich mache viel Casting natürlich mit den Regisseuren zusammen, aber so schon Casting ist so mein Ding, wo ich auch immer dabei bin und so.
Aber wie läuft es dann? Ich meine, wenn du jetzt auf einem Projekt sitzt und du bist der Producer von dem Projekt und du und der Regisseur, ihr macht so euch Gedanken zusammen vielleicht über eine Besetzung. Es gibt ja auch einen Casting-Direktor.
Ja, genau.
Also besprichst du das dann mit dem Casting Director oder setzt du einfach deine Vorschläge um und sagst so, Jasna macht soll das bei Jerks jetzt. Mit ja. So wie
nein,
damals.
Nee, wobei ich muss kurz erzählen, wie wir dich bei Jerks untergebracht haben. Das kann ich mal ganz kurz erzählen. Also Christian hat jemanden gesucht, der so ist wie Jasna in meinen Augen und Jasna aber natürlich auf Fotos einfach aussieht wie eins und auch in ihrem Tourette-Syndrom-Film eins ist und sollte aber quasi ein Love Interest von Christian sein, der ungefähr gleich alt ist. Und ich habe ihm ewig, da kannte man dich auch irgendwie noch nicht so wirklich. Das war so kurz nach Axolotl war das, wo du auch eins bist.
Ja, 2018 oder so.
Ja, und auf jeden Fall hat Christian dann, ich habe immer wieder Fotos geschickt, also die ist zu jung. Ich habe dann immer gesagt, ja, hast du nicht irgendein Foto, wo du irgendwie alt aussiehst?
Vor allem muss ich dazu sagen, ich habe aber parallel, ich war da gerade in Brandenburg auf dem Land, bin auf der Autobahn gefahren und mal auf Brandenburg, das herrliche Funkloch, ich habe parallel von der Casting-Direktorin und Elena Gruschka gleichzeitig SMS bekommen, dass ich Fotos schicken soll, auf denen ich sehr ganz alt aussehe.
In der
und ich war so, ey, vor allem, ich habe keinen Empfang. Was wollt ihr denn von mir? Auch nicht gesagt, warum und so. Ich so, oh Mann.
Aber du hast eins gefunden, oder wir haben zusammen eins gefunden, irgend so ein Mode-Fashion-Foto, wo sie aussieht wie zwei. Und das haben wir dann Christian geschickt. Und Christian, der guckt die Sachen dann so an und dann hat er gesagt, ja, okay, dann soll die halt ein E-Casting machen. So, dann hat sie ein E-Casting gemacht und dann wurde es
mit Anna-Maria Mühe.
Ja, also es ist, das ist ja eine Zusammenarbeit. Da sagt keiner so, das wollen wir. Also es ist, wenn der Regisseur sagt, er will nicht, dann geht es sowieso nicht. Aber man macht halt so am Anfang so ein erstes Gespräch, wo man einmal bespricht, in welche Richtung könnte man gehen.
Dann aber das Gespräch hast du dann mit dem Regisseur oder auch schon mit dem Casting
Regie und Casting zusammen? Und auch oft mit dem Produzenten.
Okay.
So, also.
Ja, weil so solche Vorkommnisse, nennt man das so, Abläufe sind mir zum Beispiel gar nicht bewusst, wie so eine Vorbesprechung läuft, dass nicht nur ein Regisseur sich mit dem Caster
gibt's bestimmt trifft. Auch.
Ja.
So, aber bei den Sachen, ich mache auch immer so, weiß ich, wenn es jetzt Nightlife ist, wo man dann auch lange mit dem Regisseur irgendwie bespricht und der einen auch dann anfragt, weil ich aus Berlin bin und die coolen Szene-Leute kenne und wie ist es denn in der Berliner Szene und so, dann macht es schon Sinn, dass man irgendwie das zusammen sich überlegt, wer es sein könnte. Und im besten Fall schlägt der Caster einem dann Leute vor, die man nicht auf dem Schirm hat. Und man sagt so, okay, das ist dann geil. Wenn man sagt, besetzt doch mal diese Person, man denkt so, im Ernst? Interessant. Und das finde ich dann immer geil.
Uns hören ja viele junge SchauspielerInnen und fragen immer wieder, wie kann ich entdeckt werden? Wo kann ich anfangen? Wie geht das? Und ich meine, abgesehen davon, dass der erste Schritt irgendwie vielleicht eine Schauspielschule ist oder eine Agentur, was würdest du sagen, können junge SchauspielerInnen tun, um so den ersten Schritt in die richtige Richtung zu machen? Was fällt dir, wenn du besetzt, was gefällt dir? Was fällt dir auf und wo sagst du?
Geschenke finde ich gut.
Geschenke? In Form von, also werd da mal ein bisschen
klarer.
Wenn man
mir mal ein bisschen zur Hand geht auch. So, nein. Körperliche Zuwendung, also ist mir egal.
Aber eher Gold Zuwendung. Als Silber, sehe ich.
Kann auch.
Gold als Silber. Zähne.
Massagen. Gerade im Moment, es gibt ja aber gerade keine Massagen. Also wenn man, also was ich Schauspielern immer empfehle, dass man mit den Castern schläft. Nein, aber dass man sich mit den Castern gut stellt. Also für mich ist, ich habe manchmal ein Gefühl, gerade wenn man noch keine Agentur hat, es hilft schon auch bei den Castern anzurufen und zu sagen, so, ich möchte mich gerne vorstellen, ich möchte gerne ein Band schicken. Und dass man dann ein Band macht und wenn auf dem Band nur ich als sexy Girl bin oder nur ich als Ulknudel bin, dann sollte man tatsächlich sich die Mühe machen. Warte, ich habe so einen Veronika Ferrisch Frost im Hals, warte. Dann sollte man sich die Mühe machen, noch mal eine Szene zu spielen, auch wenn das manchmal ein bisschen affig wirkt, wenn man das zu Hause macht, aber irgendein Monolog, der noch mal eine andere Seite zeigt. Dass man irgendwie auf dem Band noch mal was anderes hat, als hier habe ich 2020 bei Love Island irgendwie mitgespielt. So.
Das hilft dann auch. Bei Love Island auch. Mitgespielt.
Ja.
Wie wichtig findest du Fotos?
Ja, wenn du Schauspielfotos.
Früher waren die ja super relevant. Also vor 10 Jahren waren Schauspielfotos einfach wichtig. Einmal im Jahr musstest du geile neue Bilder machen. Und zum Beispiel mein Gefühl ist, die werden immer irrelevanter,
weil du über Instagram bist und man so. Also ich gucke tatsächlich auch bei Schauspielern, wenn ich jetzt sehen will, wie sehen die in echt aus, gucke ich dann eher, wobei bei Instagram jetzt zu gucken, wie jemand in echt aussieht, ist ein bisschen dämlich. Aber trotzdem, dass man nochmal so einen Einblick hat, so wie jemand so drauf ist, auf jeden Fall.
Würdest du prinzipiell sagen, dass Social Media eine Rolle spielt? Also wie du gerade gesagt hast, du recherchierst dort. Ich persönlich mache das auch so, wenn ich sehe, den Kollegen kenne ich noch nicht oder die Kollegin, dann checke ich erstmal Instagram, ob die da drauf sind und ob ich Fotos von denen sehen kann, damit ich weiß, wie sie aussehen. Ich kann mir vorstellen, dass Caster das auch so machen, wobei ich mich manchmal erschrecke, dass sie es nicht tun oder auch Maskenbildnerinnen oder so, wenn sie mich anrufen und sagen, so, wie siehst du denn gerade aus, denke ich so, naja,
guck Insta. Ja, also ich bin da so ein bisschen zwiespältig, weil ich schon der Meinung bin, man muss einfach ein sehr, sehr gutes Band haben, aber ich weiß, was ich mir dann immer erst angucken würde, ich würde niemals bei Instagram jetzt gucken, ob jemand spielen kann oder nicht oder so, ne? Also man hat quasi diese Schauspielervideos oder Fast Forward oder sowas, wo man die Sachen angucken kann. Aber was leider einfach ein Ding ist, dass inzwischen bei kommerziellen Projekten die Leute gucken, wie viele Follower man hat. Und das finde ich so.
Es ist tatsächlich so, ne? Ist auch immer noch so.
Wir stellen uns die Frage regelmäßig, ob das wirklich so eine große Rolle spielt.
Also es ist jetzt nicht so, dass du deswegen ausscheidest, wenn du es nicht hast, wenn die einen wollen und du hast keinen Instagram, dann nehmen die dich. Aber wenn es so zwischen zwei Leuten steht, wo man sagt, die sind jetzt beide gleich gut, dann nimmt man den, der halt 30.000 Follower hat, aber und nicht 5.
Was erhoffen die Produzenten oder die ausführenden Produzenten oder die ausführenden
Produktionsfirmen? Dass sie halt Marketing machen, dass sie Story machen,
dass sie sozusagen mehr Leute ins Kino ziehen.
Ja. Und dass es nicht funktioniert, haben sie noch nicht kapiert. Aber es funktioniert ja nicht. Also es gibt ja genügend.
Ich habe im Gefühl, wir fangen jetzt sowieso nach der Pandemie bei Null an. Ich glaube, es ist alles neu. Also auch nochmal, wie Netflix funktioniert hat jetzt und dass Netflix die ganzen Kinos aufgekauft hat und so. Also ich glaube, wir fangen eh ganz woanders an. Also man kann überhaupt gar keine Erfahrungswerte aus irgendwas mehr ziehen, weil wir nicht wissen, wie es
weitergeht. Ich finde es irgendwie wichtig, dass man das nochmal hervorhebt, weil auch wir immer wieder darüber sprechen und diesen Druck empfinden. Und ich meine, wir haben auch nicht viele Follower und sind ja trotzdem in der Branche sehr bekannt.
Hallo, Jasna ist voll der Instagram-Influencer.
Wie viel?
Was 25?
45 mal.
45.
So,
ich habe, glaube ich, jetzt 25 ungefähr. Das ist aber nicht viel im Vergleich zu vielen anderen. Aber die Sache,
wir sind trotzdem noch kleine.
Genau. Aber ihr seid schon relevant.
Aber was ich sagen will, ist, in der Branche, aber wir sind jetzt wir haben kein großes Influencer-Live und keinen großen Stellenwert, was die Zahlen angeht. Und ich frage mich immer wieder, weil ich eben sehe, dass gerade bei jüngeren Kollegen und Kolleginnen, die besetzt werden für die großen Kinohauptrollen, man ganz klar sagen kann, es funktioniert ja nicht. So, also
Naja, aber das weiß ich nicht, ob man das jetzt darauf schieben kann oder ob man es einfach darauf schieben kann, dass Kino insgesamt nicht mehr funktioniert. Okay. Also ich finde, das ist daraus den Schluss zu ziehen, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist.
Meinst du, das verändert sich gerade, dass Kino sich sozusagen wegreduziert und wir eher auf Fernsehen? Weil ich finde es total spannend, dass zum Beispiel, was in Amerika passiert ist, dass so Serienproduktionen, also dass alle großen Stars in Serien mitspielen, was ja in Deutschland sehr lange verschrien war, ne?
Aber das ist hier
auch noch nicht so lange so. Das sind vielleicht 5 Jahre, das ist keine lange Zeit in Deutschland, ne? Und ob sich das so wegbewegt vom Kino, frage ich mich.
Also ich weiß nicht, ich finde der Ort Kino, dass Sachen ausschließlich fürs Kino produziert werden, ist einfach nicht mehr rentabel. Das ist ja aber auch jetzt kein Newsflash. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn die ganzen Kinos von den Streamingdiensten bespielt werden. Das heißt, wenn jetzt ein Netflix Original kommt, dann ist das 2 Wochen vorher im Kino und danach gibt's das bei Netflix. Und das macht ja total Sinn, so, ne? Ja. Aber ich glaube, man wird echt sehen, wie es aussehen wird.
Ja, ich finde irgendwie die Kino-Experience, Ich habe ja einen Beamer zu Hause und das finde ich schon echt geil, nicht auf so einem kleinen Fernseher oder auf dem Computer was zu gucken.
Aber ich gehe einfach
wahnsinnig gerne. Ich gehe auch wahnsinnig gerne ins Kino.
Ich gehe gerne alleine
ins Kino. Ich gucke auch gerne Filme, die es schon auf DVD gibt, nochmal im Kino, wenn es so Specials gibt oder so.
Ja, man will ja auch mal wieder ganz das Haus verlassen. Also ich glaube gerade jetzt.
Aber auch der Ton und so, und wenn so die Erde bebt und dann so. Finde ich so geil.
Voll. Ich frage mich, ich würde gerne noch mal auf eine Sache zurückkommen, weil ich glaube, dass viele unserer HörerInnen das interessiert. Glaubst du, es gibt Trends von was gerade schauspielmäßig angesagt ist?
Ja, klar.
Also was ist gerade angesagt?
Divers. Also jetzt mal ganz, ganz plakativ. Mhm. Und das ist ja auch gut und richtig. Und es kommt einem manchmal so ein bisschen auch beim Casting, merkt man so, ach, es ist jetzt so ein bisschen, denkt man so, das ist jetzt so ein bisschen übers Knie gebrochen und sowas, aber es ist einfach richtig und gut. Und ich habe das gemerkt bei den letzten Produktionen, wo man einfach anders gedacht hat, weil man einfach diverser besetzt. Und ich meine jetzt nicht nur irgendwie People of Color, sondern auch Leute mit Behinderung oder Trans oder was auch immer. Und es funktioniert halt leider so. Also wenn man die Sehgewohnheiten ändert. Oder auch von mir aus mal eine Frau, die jetzt nicht irgendwie Größe 34 hat, als Love Interest nimmt und sowas. Und das ist dann nicht eine dicken Komödie, sondern einfach ganz normal eine Frau besetzt, die halt einfach ein bisschen mehr auf dem Rippen hat. So funktioniert das leider. Und das wirkt zwar manchmal ein bisschen gewollt so, aber es muss so sein. Also ich glaube, es ist der einzige
Weg. Das finde ich voll interessant, weil ich finde, wir leben ja in einer Gesellschaft oder wir sind jetzt alle ungefähr gleich alt, in derselben Generation sozusagen, arbeiten in diesem Beruf. Und was uns in unserer Branche wiedergespiegelt wird, was dann die Zuseherinnen und Zuseher am Endgerät präsentiert bekommen, spiegelt ja nicht unsere Gesellschaft oder unsere Bubble, in der wir leben, also unseren Freundeskreis oder so. Ne? Und ich habe manchmal so das Gefühl oder irgendwie die Hoffnung, dass unsere Generation, geil, 13 Wein getrunken leider schon, unsere Generation dafür zuständig ist oder verantwortlich ist, zu versuchen, diese Sichtweise auf, also diese Diversität auch auf die Bildschirme zu übertragen. Und ich empfinde es für wahnsinnig schwer, weil ich habe das zum Beispiel bei Rampensau durfte ich auch viele Vorschläge machen für die Besetzung und das war total toll, weil Iris Baumüller, habe ich auch schon mal erzählt, die Casterin, die das gecastet hat, die sehr oft diese Vorschläge eingegangen ist und alle sich angeguckt hat und man versucht hat, vielleicht auch jemanden, der türkischen Migrationshintergrund oder arabischen Migrationshintergrund hat, auf eine deutsche Polizistenrolle zu besetzen, was dann ausgeschieden
wurde. Wobei bei der Polizei ist nicht so ein Problem, ja,
was dann nicht passiert ist, da waren dann halt nur Deutsche besetzt, weil wir hatten halt eine Schwarze.
Ja.
Und das war halt so, also das fand ich dann so absurd, wo dann auch Leute gesagt haben, ja, aber wir sind doch total divers.
Ja.
So, warum? Weil wir ein People of Color bei uns im Cast haben. Also es ist ja wahnsinnig
dumm. Ja, aber ich muss auch sagen, dass ich nach wie vor auch der Meinung bin, man muss trotzdem auch die besten Schauspieler besetzen.
Ja, klar, total.
Und das machen, aber das da, also ich habe jetzt zum Beispiel gerade so ein Casting gemacht für, also ein größeres Casting für eine Comedy-Geschichte und da wollten wir unbedingt auch People of Color besetzen. Und es gibt aber einfach auch nicht so viele. Wir haben dann wirklich auch sehr, 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 sehr viele gecastet, so. Und haben aber natürlich dann in der Masse, sind das dann doch nicht so viele, weil es auch nicht so viele gab und gibt. Und natürlich will man auch, dass einfach Diversität nicht nur jetzt abgebildet wird in dem, was es schon für Leute gibt, sondern man muss das auch einfach fördern. Ne? Mhm. Und ich habe gerade eine Serie gesehen, die heißt The One, ne, bei Netflix. Und da haben die so ganz beiläufig eine Frau, ich glaube, das ist ich würde sagen, Kontergan-Fall oder was auch immer, auf jeden Fall, die hat halt nur einen Arm und hat dann so einen Stumpf und die ist einfach die Schwester von dem einen Protagonisten. Und das ist halt so ganz beiläufig. Die hat halt einfach nur, das wird gar niemals thematisiert, aber man sieht halt einfach eine Frau, die nur einen Arm hat, so ganz normal. Und das finde ich halt wirklich gut, wenn das so beiläufig gemacht wird. Und es gibt natürlich auch mal so Sachen, worüber das Ziel hinausgeschossen wird, wie bei dieser Bahnwerbung, ne, deutsche Bahnwerbung. Und dann waren wirklich nur asiatisch gelesen, schwarz, arabisch. Mhm. Also es war kein einziger.
Ja, weil es dann halt super gewollt ist und man denkt,
genau.
Okay,
das,
jetzt
das denkt man auch
ist
so es jetzt,
halt auch einfach
das
so.
Das ist halt auch
okay, no.
Ne? Das heißt, aber grundsätzlich ist es gut und das Pendel schlägt dann jetzt gerade in die eine Richtung so ein bisschen zu doll aus. Muss es auch, damit es alle wirklich im hinterletzten Loch in Deutschland mitbekommen. Also ich finde das alles gut und diesen extra Weg geht man gerne.
Ja, es ist ja auch erschreckend, dass es tatsächlich immer, dass wir ja in so einer Berlin-Bubble leben und das immer noch ein bisschen dauert, bis das in meinem Heimatdorf
jetzt,
ankommt.
Ja, es gibt jetzt noch Städte, wo der Schnurrbart jetzt in ist.
Ja.
Also der Hipsterbart. Ja. Und jetzt Schnurrbart kriegt cool. man jetzt
cool.
nicht wieder, sondern was in Berlin so vor 10 Jahren so ein Ding war.
Also das ist wie als vor 10 Jahren Hipstern von England nach, das Hipstertum von England nach Berlin gerutscht ist, auch 10 Jahre später, als es in England schon stattgefunden hat,
auf jeden Fall.
Ist es jetzt auch also
es dauert lange,
in den
lange,
letzten
lange.
Ecken in Deutschland.
Ja. Ich laufe Island mal an, die Hosen von den Männern.
Boah, das habe ich letztens geguckt und war auch so die Hosen.
Leggings. Jeans-Leggings.
Und auch immer 3/4.
Ich muss sagen, ich bin enttäuscht von dieser jetzigen Love Island.
Max und ich sind ausgestiegen heute. Wir haben eigentlich eine tägliche Sendung gemacht, ja, mit unserem Podcast. Und wir haben heute gesagt, machen wir nicht, sonst ist die Zeit zu schade.
Es ist wirklich, so schlecht. Es ist so, also ich meine, auch da könnt ihr mal bitte Elena Gruschka als Casterin vielleicht einfach da anheuern, weil wirklich,
oh Gott,
das ist so schlecht. Also wer auch immer das Casting gemacht hat.
Das letzte war toll. Also
es war ja so toll. Das letzte Jahr made my year. Inklusive Anna und
also Anna-Maria. Ich bin so krass. Ihr habt ja mitgespielt.
Ja, ihr habt, genau. Ihr habt alle dabei.
Ich habe da gewonnen. Kann man da was gewinnen?
Ja.
Nee, wenn ich raus habe, ich überhaupt gar nicht geguckt. Ah doch, dieser Typ mit den Tattoos. Oder? War das dieser Typ letztes Jahr?
Nee. Alle.
Das war was anderes.
Andere. Alle.
Anderes Thema.
Ja, okay. Oh, aber es war so schön und dieses Jahr ist einfach wahnsinnig traurig. Ich glaube, ich habe alle Fragen vorgelesen, beziehungsweise wir haben sie besprochen, ohne dass ich sie nochmal konkret vorgelesen habe, die Anna-Maria an dich hatte.
Ich will
Anna,
noch was
übrigens
fragen.
Schöne Grüße, du kleine Maus. Ich freue mich auf dich. Wir sind verabredet nächste Woche zum Mittagessen. Oh Gott, der Hund.
Der Milo freut sich auch. Ich möchte noch was fragen dich, Christina. Ich habe eine Frage an dich, die
an
ich
mich?
Dann vielleicht auch beantworte. Wie hast du Dr. Elena Gruschka kennengelernt?
Milo! Hey, ja!
Ich möchte das gerne erzählen.
Ja, aber kannst du...
Hört es sehr wenig an.
Ich war ganz ehrlich, auf dem Weg hierhin habe ich darüber nachgedacht. Aber erzähl du doch.
Ich bin ja absolut verschwiegen. Also ich habe Christina Dorego kennengelernt in einem Taxi im Rahmen der Berlinale. Wir sind auf eine, meiner Meinung nach, Glamour oder Grazia, nee, es war eine Glamour-Party.
Das ist mein Hund gerade, der sich sehr darüber aufregt, was Elena Gruschka gerade erzählt.
Ich rede sehr gut über dich. Oh Gott, das war wirklich so witzig. Du warst blonix. Du warst, hattest Liebeskummer, hast 1 Kilo gewogen, hattest nichts an, warst die ganze Zeit hinten im Taxi total besoffen, hast immer gerufen so, ich bin so horny, ich bin so horny.
Das kannst du rausschneiden.
Nein.
Hä, das ist doch perfekt. Fall, lass es drin.
Und ich habe immer gedacht, was ist das denn für eine geile Braut? Und dann waren wir irgendwie auf dieser Party und du wurdest irgendwie gerade mies verlassen. So in Details gehe ich jetzt gar nicht, aber wirklich mies verlassen und hast wirklich gesagt, bring it on, bitch. Ich habe nichts an und ich bin so horny. Und ich bin einfach gut drauf. Und das war's. Also... So haben wir uns kennengelernt.
Das ist ja
und
großartig.
Genau so war es. Das Lustige daran ist, ich habe kaum Erinnerungen.
Du hattest wirklich so einen Palettenfetzen an.
Ja.
Es war fantastisch.
Also kennt ihr das nach so einer Trennung, wenn man irgendwann sich vorspielt, als würde es einem wahnsinnig gut gehen?
Ja.
Das war die Phase. In der Phase war ich wirklich so, ich dachte so, mir geht's super, mir geht's richtig gut. Und mir ging es natürlich noch total schlecht.
Ja.
Aber.
Das habe sogar ich gesehen. Ja. Durch die Schminke durch. Aber du warst trotzdem, irgendwie fand ich dich wahnsinnig süß und lustig. Und ich habe irgendwie gedacht, du hattest einfach wahnsinnige Power.
Ich habe mich einfach bemüht, gut drauf zu sein. Und da
das
sind wir wieder.
Das habe ich appreciated.
Genau,
auf jeden
da
Fall.
Sind wir wieder. Das ist ja etwas, das versuchen wir ja irgendwie alle drei regelmäßig. Ja, tatsächlich.
Ja,
so
dann
wir,
geht's so, ne?
Also, so haben wir uns kennengelernt. Und das ist auch schon bestimmt 10 oder?
Ja, 10, 12 Jahre.
Ja. Und wir haben eine Phasenfreundschaft, würde ich sagen. Wir sehen uns immer mal wieder mehr. Dann fahren wir mal in Urlaub, dann sehen wir uns wieder ein Jahr lang nicht. Aber wir lieben und schätzen uns.
Ja, ist jetzt auch wegen Corona. So lange haben wir uns jetzt wirklich noch nie nicht gesehen.
Ja, aber so kennen wir uns und ihr kennt euch wahrscheinlich über Anna Maria Mühe.
Nee.
Wie kennt ihr euch?
Doch, wir haben dich auch über Anna Mühe kennengelernt.
Stimmt. Ja,
und
weil
dich
ich
auch.
War.
Hä? Ja,
wir haben uns also wie wir uns hier ja, nicht letztes Jahr auf dem Filmpreis. Wir
Nein,
uns
aber wir kennen
erst
uns
halben
Filmpreis über
genau.
Anna.
Ja, aber ich war damit. Ich bin auf dem Filmpreis und ich habe oben im Foyer Anna getroffen. Dann sind wir zusammen runter und haben in diesem komischen Areal in der Messe, in Messehalle, in, wo der Filmpreis reingehackt wird, unsere Jacken abgegeben. Und wir standen, es ist so ein Gang, der kann man von beiden Seiten die Treppen runtergehen. Und Anna und ich gingen die eine Seite die Treppe runter, weil wir auch nochmal auf die Toilette mussten und Mäntel abgeben. Und Elena Gruschka an der anderen Seite. Es kam eine Frau, eine blonde Frau, die ihren Mantel gerade abgegeben hat und gesagt, hallo! Mit so einer
überhaupt
Handyschnur.
Nicht nach mir.
Doch, genau sowas.
Diese Handyschnur. Ey, diese Handyschnur.
Die mit einer Handyschnur. Und ich war so, was geht mit der, Alter? Die hat ihr Handy umgeschnürt.
Ey, ganz kurz, ich möchte kurz an dieser Stelle sagen. hätte ich damals mehr Hirn gehabt, hätte ich diese scheiß Handyschnur erfunden.
Ja.
Wirklich.
Das war wirklich, weil Elena Gruska war die erste Frau, die ich mit dieser Handyschnur gesehen habe.
Das stimmt auch.
Die hatte ihr Handy als Tasche
an. Alle Face, ich hab's nicht
und
hingekriegt.
Ich meine, ab diesem Zeitpunkt haben wir uns wahnsinnig gut verstanden und schon ein Jahr später gibt es ein wahnsinnig fantastisches Foto von uns, wie Elena Gruska auf dem nächsten Filmpreis in ihre Zunge in mein Ohr steckt und es wurde fotografisch festgehalten. Wer Interesse hat, kann das sicher finden auf Google. So haben wir uns kennengelernt und uns sehr schnell für eine sehr intime Freundschaft.
Intensiv auch.
Intensiv, intime
Freundschaft. Was mich bei euch findet, ihr wart auch schon wandern zusammen. Das habe ich nie zusammengekriegt. Also das passt für
da
mich.
Da hatte ich so schlimm Liebeskummer und ein Kilo gewogen und Silberpaillettenfetzen an.
Da waren wir in der Schweiz.
Ich bin so jetzt wandern.
Nee, horny war sie nicht.
Wenn da waren wir in Zürich.
Da kannten wir uns noch nicht
kannten
so lange.
Nicht so gut.
Nee, genau. Da war ich so, hell.
Ja.
Die Girls sind jetzt in der Schweiz und gehen wandern. Was ist da?
Ja, und weißt du, was das Ding kam? Ja, sag du.
Also ich hatte schlimmen Liebeskummer.
Wo ich auch immer noch nicht so bin.
Nein, das ist wirklich schon 3-4 Jahre
her. Vor 7 Jahren.
Und es war wirklich so, okay, der Typ sagt, er weiß nicht, Pause. Ich sofort, wen kenne ich, der irgendwo ist? Und Jasna war in der Schweiz. Und ich habe sofort gegoogelt einen Flug und habe dann Jasna gesagt, kann ich dich besuchen? Und sie so, ja klar. Und das war dann einfach so. Und dann hat der Typ mich
dann
besucht
haben wir uns
und
aber
die Flüge offen. Er so, du fliegst in die Schweiz? Ich so, ja, schon ganz lange geplant.
Dann haben wir uns, muss man dazu sagen, aber auch noch ein krasses Hotel einfach zusammen gemietet für 2 Tage. Mit so einer riesigen Bar unten drinnen. Da haben wir uns abends richtig weggeschallert. Das war der erste Abend. Dann habe ich Elena, da gibt es auch ein fantastisches Video noch von, gezwungen, es gibt eine Schweizer,
diese Spaghetti-Schweizer.
Es gibt einen Nachtisch, das heißt Vermicelle. Das ist so wie so ein Spaghetti-Eis, aber aus Maronencreme.
Ach so, ja.
Maronencreme mit Baiser und Sahne. Und das habe ich gezwungen, Elena Gruska zu essen. Und das Video ist einfach göttlich. Ich habe es immer noch in meinem Handy. So, danach waren wir unten uns köstlich betrinken in der Bar.
Ich habe einfach gesagt, wir müssen auf den Berg klettern.
Genau, die Vorgabe war, dass wir wandern gehen. Und am nächsten Morgen ist sie halt einfach um 8 aufgestanden. Ich war so im Arsch. Meinte so, wir fahren jetzt, ich habe das gegoogelt, wir fahren mit der S-Bahn
nach Rapperswil.
Nach Rapperswil. Und wir besteigen jetzt das Hörnli. Und oh mein Gott, Alter, willst du mich verarschen?
Das ist ja fürchterlich.
Dann sind wir da hingefahren. Es war aber voll geil, tatsächlich. Sind wir da hingefahren, nach Rapperswil, um die Ecke, haben das kleine Hörnli bestiegen und sahen aus wie 2 Leute, die gerade aus dem Berghain rausgefallen
beide
sind.
Schwarze Boots,
waren
schwarzes
auch viel Jeans. Zu dünn angezogen. Es war super kalt, der war irgendwie, weiß nicht, 1500 Meter oder so.
Ja.
Dann sind wir hochgewandert. Auf dem Weg haben wir viele Kühe getroffen, die ich mich nicht getraut habe anzufassen. Elena meinte, du kannst die ruhig anfassen. Und es gibt auch ein Video von mir, wie ich so, die Kuh hat mich berührt. Also wirklich kein Landmensch. Dann sind wir aufs Hörnli. Da hat es sehr gewindet, auf jeden Fall auf dem Hörnli. Sind wir hochgerappert. Alle Leute haben uns auch angeguckt, als wären wir die größten Vollidioten der Erde. Auch mit unseren Klamotten. Alle, keine Handschuhe, keine Mütze, nichts. Haben wir da eine Gerstensuppe gegessen.
Ach, stimmt. Und so Radler getrunken. Wie heißt man das Radler auf Österreichisch?
Nee,
auf Schweizerisch.
Ganache.
Nee, ein Ganache ist noch was anderes.
Doch, ein Ganache.
Ja, ein Ganache, okay.
Oh, Panache.
Panache.
Ach, was weiß ich.
Süßen, aber das war auf jeden Fall total sweet aus. Und seitdem macht ihr aber Jahresurlaub in Bremen. Das freut mich sehr.
Absolut. Diesmal Shoutouts an Parkhotel Bremen, wo wir da auch nicht unseren Jahresurlaub.
Es ist aber auch wirklich zu schön. Da habe ich auch schon mal Jahresurlaub mit Anna Maria Mühe gemacht und es ist einfach schön. Ich liebe Bremen.
Das ist unsere Tradition, die wir dort in Zürich sozusagen eingeläutet haben. Elna und ich machen immer ein Jahr.
Wochenende im Hotel. Das ist wahnsinnig schön.
Ja.
Das habt ihr bald?
Ja.
Ja. Ich hoffe das sehr.
Wir müssen jetzt
wir müssen nach Mallorca fahren wieder.
Wieso darf ich eigentlich
dann? Doch, du darfst mitkommen. Es ist nur so.
Ich will nicht mehr.
Wir treffen da Julian Lohmann an dieser Stelle. Shoutout an und diesen Freund, der auch nur einmal mit war.
Den wir aber seitdem einfach.
Christian Frank, ein ganz toller musikalischer Leiter von, wie heißt sie nochmal, nicht Doris Dörrie, Nina Proll.
Der musikalische Leiter von Nina Proll. Das sollte so eine Funktion sein. Nina Proll ist eine Schauspielerin aus Österreich.
Die ist auch eine Musik, die ist kein Musik, die ist so.
Macht die Musik.
Die macht Musik.
Ah, okay. Ganz toll. Und das sind auf jeden Fall unsere Boys. Und das sind
die haben aber Freundinnen und es ist ein total asexuell.
Ach so, ey.
Es ist wahnsinnig.
Leute, ich habe das gerade total verwechselt mit einem anderen Urlaub, in den ich nie mitfahren darf.
Ach so, welcher denn?
Die andere, Ibiza.
Ibiza darf ich auch nicht mitfahren.
Ja, okay.
Aber Mallorca.
Wir fahren dann alleine nach Ibiza.
Mallorca dürft ihr mitfahren. Mallorca ist ja mein Haus.
Ja, okay. Ah, ja,
und
stimmt.
Da dürft ihr mitfahren.
Yay!
Wann denn?
2024.
Ja, würde ich auch sagen, wenn die fünfte Welle vorbei ist. Hey, ihr süßen Leute, wir haben jetzt 44 knackige, halbwegs interessante Minuten. Nein, ich finde es richtig cool. Es war voll das interessante Gespräch, glaube ich, vor allem für viele Leute, die gar keine Ahnung haben, was es mit deinem Beruf so auf sich hat.
Ah, aber ich will noch Werbung für meinen Podcast
genau
machen.
Genau.
Ja, also ich habe
auch noch für eine andere Sache.
Der heißt Niemand muss ein Promi sein. Das ist der beste Podcast über Prominenten. Ich rede ganz viel über nackte, geile Schauspielerinnen, die hinten im Auto rufen, ich bin horny, ich bin horny.
Und das ist, also und ich muss sagen, das ist mein allerliebster Lieblingspodcast. Meine auch wenn ich durfte auch schon mal mitmoderieren, weil ich jemanden ersetzt habe, so wie jetzt Elena Anna.
Ja, stimmt. Ich wollte auch mal eine Let's Dance extra Folge mit euch machen.
Das ist, genau, ist wirklich der Wahnsinn.
Jeden Freitag ab 7 Uhr morgens.
Wir haben auf jeden Fall mal in einem Video mitgespielt. Da habe ich getwerkt. Und das war mir aber dann
irgendwann. Niemand muss ein Promi sein.
Ich habe in einem.
Jasna und Christina
Dobrava. Das könnt ihr bei YouTube angucken. Max und Elena haben auch eine ganze EP rausgegeben. Die könnt ihr auf Spotify, auf.
Niemand muss ein Promi sein. EP mit dem Penis-Sound.
iTunes, überall, wo es Musik zu erwerben gibt. Diesen Podcast, Niemand muss ein Promi sein, könnt ihr auch überall dort hören, wo es Podcasts gibt, ist wirklich sehr empfehlenswert. Es gibt inzwischen ungefähr 2 Billionen Folgen, deshalb könnt ihr einfach von Anfang an bis Ende durchhören oder wenn ihr mal zwischendurch Zeit habt, einfach irgendwo reinhören.
Mal aktuell, das heißt, da geht es mal um die aktuellen Promi-Themen.
Ja,
das
aber es ist auch interessant, jetzt mal ein bisschen
was war vor 2 Jahren.
Natürlich. Und genau. Außerdem wollte Elena noch mehr Eigenwerbung machen und zwar für einen Wein, weil
ja,
du bist
aber
jetzt
das
Weinkönigin.
Problem ist, der ist noch nicht wirklich, ich wollte es einfach nur als nette Story über meine Persona erzählen. Dass wir jetzt einen eigenen Riesling rausbringen.
Wer
das
wir?
Ist toll. Naja, der Podcast. Man muss ein Promi sein. Max, ich heiße Lesman González und ich bringe jetzt einen Riesling raus. Der heißt die Dr. Kruschka. Sondern das ist kein LOL-Riesling. Es ist ein Riesling, den ich selber kreieren werde. Wir fahren
mit deinen eigenen Füßen?
Wo am eigenen Füßen. Das Weingut Adelsmann in der Nähe von Stuttgart.
Ist natürlich
halt Schnauze.
Naja, ich bin halt aus Hessen und
ja,
ich bin die Hessen.
Hey, aber das ist unsere coolste Freundin, wenn sie einen eigenen Wein hat.
Ja, ich bin super neidisch, Mann.
Das wird die Adelsmann... Adelmann. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, es gibt ein Weingut und die werden einen Riesling mit uns herausbringen. Die Dr. Kruschka Sonderedition. Und das wird ein fantastischer Riesling sein für die gewissen Stunden.
Kriegen wir eine Flasche davon?
Auf
oder
jeden
eine Kiste?
Fall.
Oder
nein.
Fass? Doch. Ein Fasswein. Es wird Fasswein. Nämlich so Tetrapackwein.
Ich kriege selbst einen Stampf von Elena Kruschka. So, okay, jetzt hast du genug Werbung gemacht für alle deine Projekte. Ich fand es ein sehr, sehr schönes Gespräch.
Ich auch.
Ich habe fast eine Flasche Wein dabei getrunken. Ich habe ein Glas Wodka-Soda getrunken.
Ich habe auch, bin ich rot im Gesicht?
Ja,
ich habe das Gefühl,
ja, aber
ich habe wahnsinnig rote Wangen.
Das steht dir.
Danke.
Gut. Hey, ihr süßen Mäuse.
Hey.
Komm nochmal vorbei.
Das war herrlich. Auf jeden Fall.
Und
bis bald.
Bis, ne? Bald.
Bis bald.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.